Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Unsere heutige Folge ist der erste Teil einer längeren Unterhaltung über Filme. Wir sprechen insgesamt über 6 Filme und heute erstmal nur über 3. Der Großteil der Unterhaltung, und das ist der Anfang, widmet sich dem aktuellen Kinofilm Late Night with the Devil. Und danach berichtet Fabian noch von 2 anderen Horrorfilmen, nämlich Im Wasser der Seine oder Sous la Seine oder Under Paris ist, glaube ich, der amerikanische Titel von einem auf Netflix erschienenen Film über einen Hai, der während der Olympischen Spiele in Paris auftaucht. Und dann noch über den Horrorfilm It Lives Inside. Und jetzt geht's los. Late Night with the Devil. Wir haben ihn beide gestern im Kino gesehen. Und möchtest du anfangen, Fabian?
Ich habe ihm 4 Sterne gegeben.
4 tatsächlich, weil ich war nicht ganz sicher.
Ich bin immer sehr großzügig bei der Sternevergabe, wenn ich auf einschlägigen Filmplattformen Filme bewerte. Aber wenn es mir wirklich richtig, richtig, richtig gut gefällt, dann gebe ich 5 Sterne. Wenn ich was auszusetzen habe, eher so 2, ist, glaube ich, das Schlechteste. Aber den fand ich richtig gut. Fand ich ordentlich. So, also jetzt nicht so wow gut, aber so 4 Sterne gut. Wirklich so, okay. Unterhaltsam. Schönes Period Piece. Mir hat vor allem der Anfang sehr gut gefallen, dass so ein bisschen in die Zeit der 70er Jahre eingeführt wird. Satanic Panic, auch Vietnamkrieg, Richard Nixon, die Zeit, in der so wirklich alles drunter und drüber geht. Die Nation ist in Angst. Und die Angst kommt auch über Filme, kommt über TV-Shows, aber der Fernseher, das sagt dann so diese Stimme ja am Anfang, der Fernseher beruhigt uns auch, spendet uns auch Trost über die zu der Zeit auch groß werdenden oder noch größer als sonst werdenden Talkshows wie Jimmy Carson. Und da setzt es halt ein, dass halt der von David Dalmastian gespielte Talkshow-Host seine
Delroy
Show Night Owls präsentiert. Und die, also er nimmt sich am Anfang ziemlich viel Zeit, um auch das Auf und Ab dieser Talkshow, dieser Night Owls zu beschreiben. Ne? Das fand ich irgendwie auch ganz nett. Also bevor es dann wirklich so vor allem dann gegen Ende richtig zur Sache geht, baut sich schon recht entspannt auf. Es wird auch so die Lebensgeschichte von Jack Delroy, von seiner Frau erzählt. Es wird auch sehr stark so gezeigt, so dass es immer um die Konkurrenz geht, so dass halt Jimmy Carson das große unerreichte Vorbild ist, an das er nie so rankommt. Es geht immer um die Ratings, immer drum, wie kann ich irgendwie meinen Erfolg noch steigern, wie kann ich noch erfolgreicher werden. Dann geht es irgendwie sehr stark abwärts und dann kommt halt diese eine aus den Archiven des Senders hervorgezauberte Show Late Night with the Devil, die halt quasi auch so als Original-Footage präsentiert wird. Also auch die ganze Präsentationsart des Films fand ich ganz schön, weil es fängt am Anfang an wie so eine Doku oder es gibt sich im Prinzip auch wie eine Doku über halt diese Ereignisse und dann sagt der Presenter dann irgendwann so und jetzt sehen Sie das Original-Footage von dieser Show, die Amerika schockierte, die quasi nach der, das Talkshow, diese Talkshow-Situation völlig aus den Fugen gebracht hat. So. Und dann sieht man dann ab da quasi die Aufzeichnung, auch so mit Hintergrundelementen oder mit Behind the Scenes, Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aber im Prinzip wohnt man eigentlich einem kompletten Reel bei von dem, was da passiert ist. Und das finde ich smart, auf jeden Fall, von der Herangehensweise gelöst. Mit schade eigentlich, oder das wäre wahrscheinlich dann auch zu viel gewesen, weil der Film hat ja knackige 93 Minuten. Mit natürlich Werbeunterbrechungen. A word from our sponsors, aber dass sie diese Werbeunterbrechung dann nicht auch noch zeigen, das finde ich dann eigentlich auch ganz gut. Wäre irgendwie auch noch witzig gewesen, aber dann wird halt diese Unterbrechung immer genutzt, um dann wirklich so hinter die Kulissen dann zu gucken, was dahinter
das ist. Genau, also der Film hat ja eigentlich so, also Found Footage ist eigentlich der falsche Begriff, aber es fällt in eine ähnliche
Stilrichtung, kann man vielleicht sagen, eben, dass man eben sagt, es ist so, als sei es real aus einem anderen Kontext gefilmtes Material, das eben, das ist ja gerade im Horrorbereich. Und ich glaube, ich denke, Blair Witch Project war nicht das erste, aber ist auf jeden Fall so jetzt so eine jüngere Vergangenheit und dann nochmal viel mehr Paranormal Activity. Aber da gibt's ja eine ganze Reihe von Sachen. Selbst paranormale, gruselige Sachen in einer Late-Night-Show gab es schon mal. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das habe ich im Video erfahren. Red Letter Media haben auch ein längeres Video zu Late Night with the Devil gemacht. Und da vergleichen die das eben mit einem Film von Anfang der 90er Jahre. Es kann auch sein, dass das nur ein TV-Special war. Aber die Behauptung ist so ein bisschen, dass die Werbepausen, da geht das Format dann auch von 4:3 und Farbe auf Widescreen und Schwarz-Weiß. Mhm. Und das ist dann so, als gäbe es eine Dokumentationscrew im Hintergrund, die dann praktisch dann das eingefangen hat, was während der Werbepausen passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch für die Erzählung auch besser, auch wenn man, wenn es wahrscheinlich geholfen hätte für diese ganze um da dieses 70er Jahre Setting und diese, also eigentlich sagt man Verilisimilitude, ja, ich glaube, was so viel heißt wie das sich echt anfühlen oder aussehen von etwas, was man nachahmt, was nicht das gleiche ist wie Realismus, sondern eher das glaubwürdig machen von einer fiktiven Realität, bedeutet das ja sozusagen. Dem wäre damit vielleicht geholfen, hätte man dann auch so Parodie-Werbesblöcke drin gehabt, aber ich fand es auch schon nett, so wie es jetzt gemacht war. Und wenn man im Kino sitzt, es gibt einfach Schnitte, das sind einfach moderne Filmschnitte, weil schnell geschnitten wird für den Effekt. Das geht dann über das hinaus, da weiß man, okay, das wäre 1979 bei einer Aufzeichnung einer, das ist auch das andere, so eine Late-Night-Show, gut, vielleicht an Halloween schon, aber das ist nicht, die Norm ist nicht, dass die live ausgestrahlt werden. Die werden normalerweise am Nachmittag oder frühen Abend live on tape produziert. Also sie, da wird nicht geschnitten, das heißt, sie werden einem durchgefilmt und die Werbepause dauert auch nur so lange, wie die Band ein Lied spielt und dann geht's eben noch weiter. Aber hier ist es halt eben nicht, weil es muss live sein, damit der Film quasi in Echtzeit erzählt werden kann, inklusive der Werbepausen. Und es ist eben eine Halloween-Sonderfolge von einer an strauchelnden Late-Night-Show, die um ihre Daseinsberechtigung kämpft im Quotenkampf, vor allen Dingen mit eben der Tonight-Show mit Johnny Carson, und dann eben zur Halloween-Folge ist irgendwie ein, wie sagt man, sowas wie ein Hellseher oder so ein Medium, der mit den Toten meint, kommunizieren zu können. Dann eine Psychologin, die mit einer jungen Frau zusammenarbeitet, die aus einem satanistischen Kult entkommen ist. Und vergesse ich wen, wer ist noch da?
Der Skeptiker.
Der Skeptiker. Heißt auch, ne? Das ist eben auch, genau, das ist auch ein Zauberkünstler, der eben jetzt ein Skeptiker ist. Und das ist, der ist, finde ich, sehr unsympathisch im Film. Ich finde das eigentlich schade, weil er ist inspiriert von einem mittlerweile leider Verstorbenen, aber der war auch schon über 90, also ist auch nicht jung gestorben. Der ist von James Randi inspiriert. James Randi ist, der war auch Zauberkünstler, The Amazing Randi. Der hat tatsächlich genau so ein Ding gehabt, dass er gesagt hat, wer tatsächlich etwas Übernatürliches mir präsentieren kann, also hat Zauberer und Mentalisten und so weiter aufgefordert, kriegt von mir $1 Million. Das war langjährig, das ist nie ausgezahlt worden. Natürlich. Das war halt eben so der war ausgelobt von seiner Foundation. Es gibt, glaube ich, die James Randi Foundation für, also ist auch, Wikipedia ist auch verlinkt, aber ich habe während des Films gedacht, so, oh, das ist eigentlich schade, weil James Randi war so ein lieber, sympathischer Mensch. Der hat gegründet, ich glaube, die heißt James Randi Foundation, aber ja, der hat auch mehrere, genau, James Randi Educational Foundation, JREF. Und dann gab es auch immer noch das jährliche Amazing Meeting, und das war dann immer Scientists, Skeptics, Atheists, also der war auch so sehr so im Atheisten-Movement auch mit drin. Und der ist wann gestorben? Irgendwann in den letzten 5 Jahren, glaube ich. 2020 im Oktober, aber auch im Alter von 92. Also, ja. Heißt eigentlich Randall James Hamilton Zwingy. Also ist ein jüdischer Kanadier gewesen. Aber hat dann den James Randy als Künstler, Stage Name. Also der war halt eben auch ursprünglich ein Zauberkünstler, aber ich meine, die meisten Zauberkünstler tun ja auch nicht so, als würden sie wirklich übermenschliche Kräfte haben oder irgendwie übernatürliche Dinge tun, sondern das ist natürlich alles Tricks so, aber ja, es gibt so Leute wie Uri Geller, also, die im Endeffekt das Gleiche machen und so tun, als wäre das was Übernatürliches.
Damit ist sozusagen das Setting gemacht.
Ja.
Was finde ich noch auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist der Sidekick Gast.
Ja.
So ein schnurrbärtiger, so ein bisschen einfältiger Typ, der dann auch noch eine sehr tragende Rolle spielen wird, weil sich halt in dieser Show dann doch einiges tut. Ne? Es geht los mit Chris Tu, der Mentalist oder der mit den Toten angeblich Kontakt aufnimmt und dann auch direkt so mit ein paar Leuten so mehr oder weniger erfolgreich dann das erprobt. Also da merkt man auch, das ist vielleicht auch die eine Sache, wo ich dann schon gemerkt habe, so im Verlauf des Films, der hat halt schon so diese witzigen Szenen, halt auch wie dann dieser Chris Tu vorgeführt wird, auch innerhalb dieses Settings. Und dann wird er aber dann doch auch relativ ernst auch wieder. Also das, da hatte ich so ein bisschen geschwankt, weil ich hatte auch vorher gelesen, dass es so ein bisschen so als Horrorkomödie auch gesehen werden kann. Und ich fand eigentlich nicht, dass es jetzt nur eine Horrorkomödie war. Es war schon, hatte schon relativ viel Ernsthaftigkeit und am Schluss sogar einen etwas zu erhobenen Zeigefinger.
Ja, also es eskaliert eben der, was wir vielleicht kurz zur Vorgeschichte sagen müssten, das wird eben diesem Dokumentar-Intro, erfahren wir, dass wenige Monate vor dieser Halloween-Folge die geliebte Ehegattin des Showmasters, Madeline, die Schauspielerin war, an Lungenkrebs gestorben ist. Und es wird auch noch so dargestellt, sie hat Lungenkrebs bekommen, obwohl sie nie geraucht hat. Das ist so zur Vorgeschichte und dann eben, da hat man nämlich die Verbindung, also es gibt dann diese Bühnenperformance von diesem, und das finde ich sehr lustig, weil das ist so ein klassisches Cold Reading, was du halt da siehst, dieser Chris Du, der eben da in die Show kommt und dann versucht, das ist dann auch erst noch so ein typisches Late-Night-Comedy-Bit, dass dann jemand im Publikum meint, er würde von seiner Ex-Frau reden, aber die ist gar nicht verstorben, sondern also das ist so, als wäre das auch inszeniert, um den vorzuführen, den Chris Tu. Und dann gibt's aber dann zwei Frauen, dann erzählt er denen eben von dem verstorbenen Bruder beziehungsweise Sohn, der eben Selbstmord begangen habe und das ist eigentlich auch so relativ versöhnlich und das ist auch sowas, naja, das ist so fast sogar schon ein positives Beispiel für solche Scharlatanerie, also dass man ja quasi dann auch Leuten dann irgendwie ein gutes Gefühl geben kann, dass sie mit Sachen abschließen können, aber da ist vielleicht auch Therapie besser. Und zwischendurch gibt's aber eben einen Zwischenfall, dass irgendwie irgendwelche Lichter ausfallen und es blitzt und weiß nicht was. Nachher, ich glaube, das erfahren wir erst in der Werbepause oder sagte das sogar auf der Bühne, dass Mini, diese Frau, die da womöglich versucht habe, sie zu kontaktieren, das war sein persönlicher privater Spitzname für seine Frau Madeline. Genau, und es eskaliert eben insofern, als nachdem das passiert ist, dem Medium sichtlich schlecht geht und dann ist es auch so das erste so Horrorelement, aber ich finde, das ist auch sowas, das liegt aber auch mit an dem nicht so tollen CGI, also der übergibt sich dann, dass er so schwarze Galle ausspuckt im hohen Bogen in die Kamera und auch auf das Jackett von dem Skeptiker. Und dann fahren wir in der Werbepause, dass er eben auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist. Ne? Also das ist so, weil danach ist er auch jetzt wieder eine ganze Zeit lang wieder relativ business as usual fast sozusagen. Ja. Genau, dann wird aber dann eben mit einem Einspieler der zweite Gast, das zweite Segment oder dritte Segment eingeführt, das zweite Segment ist ja eben der Skeptiker und dann der Skeptiker und das Medium verstehen sich natürlich nicht, dann eskaliert das, Medium verlässt die Show und dann gibt's die erste ungeplante Unterbrechung. Und dann kommen die, wie heißt die, Madeline heißt die, glaube ich, die
June Psychologin. Ross Mitchell.
Und ja, Madeline ist die Frau, ja. June Ross Mitchell, Parapsychologin, die ein Buch geschrieben hat über Conversations with the Devil, und zwar über ihre Arbeit mit der quasi besessenen Lilly, eine junge Frau, die eben die in einem Kult aufgewachsen ist. Und das ist so ein bisschen der Kultleader, der heißt im Film
Sandor Darbo.
Sandor Darbo, und das ist eben der von der Optik her ist der total an Anton Sandor LaVey angelegt. Mhm. An Anton LaVey. Lustigerweise endet dann aber dieser Kult in einem Also es endet auf jeden Fall in einem Standoff mit der Polizei, wie es Anfang der 90er mit den Branch Davidians. Wie heißt nochmal der Ort in Texas, wo das passiert ist? Das ist damit immer verbunden. Anfang der 90er, großes Drama, die haben sich auch das Haus angezündet. Deswegen musste ich schon lachen, weil da habe ich gedacht, das ist ja passiert, aber erst 12, 13 Jahre später in echt in einem christlichen Kult. Die Branch Davidians, der Typ hieß David. Und der Ort in Texas ist, das ist so ein feststehender Ausdruck, ey, das kann doch nicht sein, dass mir das jetzt nicht einfällt. Branch Davidians Compound, Waco. Das ist doch ein feststehender Ausdruck, wenn du Waco sagst, weiß jeder direkt, was da passiert ist. Es war ein tagelanger Standoff zwischen dem ATF oder der ATF und dem FBI und eben diesen schwer bewaffneten christlichen Fundamentalisten unter der Führung das nervt, dass ich jetzt nicht direkt weiß, wie der fucking Typ heißt. Hieß er David mit Vornamen, hieß er mit Nachnamen, war glaube ich ein Künstlername. David Koresh, ja. War der, das war aber glaube ich auch ein Künstlername, David Koresh. Ja, der hieß eigentlich Vernon Howell. Aber die Branch Davidians gab es lange, lange vorher schon. Die wurden glaube ich schon im 19. Jahrhundert eigentlich mal gegründet, oder? Stimmt gar nicht, 30er Jahre. Aber das eskalierte dann nachher eben und dann ein so ein junger Typ hat dann den Kult komplett auf sich gemodelt. Und da sind halt viele Leute gestorben, weil die das Haus auch angezündet haben. Als das FBI das gestürmt hat, glaube ich.
Und so was Ähnliches passiert jetzt halt hier also, auch.
Aber das ist
und Lilly ist die einzige Überlebende von diesem Satanskult. Und die Behauptung ist halt eben, dass sie einen Dämon in sich trägt. Wobei es geht ja die ganze Zeit um, dass halt dieser Kult von Sandor Darbo Abraxas anbetet. Aber das ist so der Haupt, oder ich weiß nicht, ob das ein Pseudonym ist für Satan oder ob das so noch ein anderer großer Dämon, aber dieser Abraxas ist nicht der ihr innewohnt, sondern irgendwie ein anderer, laut June Ross Mitchell, ne, ein eher kleinerer Dämon und Lilly nennt ihn aber einfach nur Mr. Wriggles, weil er manchmal halt so in ihren Kopf reinkriecht und dann aber wieder rauskriecht. Ja. So. Und das ist dann natürlich so, dass das ist natürlich dann der Höhepunkt des Films, dass sie dann auch, und da ist halt wiederum Gast, der Sidekick so, der dann halt auch relativ weiche Knie kriegt schnell, weil es darauf hinausläuft, dass sie halt diesen Dämon live in der Show beschwören wollen, wo auch eigentlich die Parapsychologin eigentlich nicht so dafür ist. Aber Jack ist halt daran interessiert, dass seine Quoten steigen, dass seine Einschaltquoten in die Höhe gehen und deswegen will er jetzt dann live den Dämon in seiner Late-Night-Show beschwören. Und was sie dann auch tun, und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, Und da resultiert dann ja wiederum dann auch, also das wird dann, ist dann doch recht eindrucksvoll, so wie man das halt auch aus dem Exorzisten und so kennt, dass sie mit einer anderen Stimme spricht, dass sie ihr Äußeres verändert, so den Kopf so knirschend verdreht und so und relativ viele Obszönitäten auch von sich preisgibt, so und der Skeptiker daraufhin macht dann wiederum so eine Hypnose-Show mit dem armen Gast, mit dem Sidekick, dem dann so ganz schlimme Würmer und so überall rausquellen. Und das fand ich eigentlich schön gemacht, so dass der Carmichael oder Carr halt so, um den Beweis anzutreten, dass das alles Show war, quasi das komplette Studio und auch die Zuschauer und halt sozusagen auch uns als Zuschauer hypnotisiert, weil wir denken so, wir sehen jetzt irgendwas Schlimmes. Und dann stellt sie aber raus, es war alles gar nicht so. Und das beweisen sie dann anhand des Tapes, indem sie das wieder zurückspulen, dass das halt wirklich nur eine Einbildung war. Und dann aber wiederum gehen sie noch einen Schritt weiter und gucken sie dann das Tape an von der Dämonenbeschwörung zuvor und stellen dann fest, dass es offenbar wirklich stattgefunden hat. Und was aber den Skeptiker immer noch nicht überzeugt, so, ja, ne? Und dann beginnt langsam alles ein bisschen auseinanderzufallen.
Ja, dann ist der Film ja schon
was
relativ
ich noch
nah
sehr
am
schön
Ende.
Fand,
ne?
Also, da spricht ja auch dann Lilly, oder beziehungsweise Lilly in der Form, wenn der Dämon durch sie spricht, den Jack direkt an, so auch, so dass er halt irgendwie was auch mit der June habe und so. Und aber auch damals, erinnerst du dich damals, als du mich gesehen hast, so in den Wäldern oder irgendwie sowas, sagt sie. Und damit spielt sie ja offenbar darauf an und das
ja,
wird ja
genau.
auch in dem, glaub, ja. in dem relativ am Anfang, so in diesem Doku-Teil ja auch gezeigt, dass Jack Delroy offenbar Teil ist von so einer Art Männerbund oder Geheimgesellschaft, die sich in diesem Bohemian Grove trifft. Und die gibt es ja, oder gab es wirklich. Das war mal so ein Rabbit Hole, wo ich irgendwann dann auch so ein bisschen in Wikipedia versunken bin. Wo halt so reiche und schnöselige Leute sich irgendwie immer einmal jährlich im Wald treffen. Und so irgendwelche Tänze rund um eine große steinerne Eule aufführen und das alles so ein bisschen so auch sehr kritisch beäugt wurde und natürlich dann damit auch sehr viele so Verschwörungstheorien und sowas so einhergingen. So. Und da stürzt sich der Film auch drauf und macht das auch ganz gut, weil dieser Owl-Shrine, um den es da geht, die Sendung heißt ja auch Night Owls, so, ne? Und das ist dann so ganz geschickt gemacht. Und das gibt es halt wirklich. Also das ist auch nur so zum Teil ausgedacht. So. Und da lädt er so ein bisschen diese Stories, die sich darum drehen, so in diesen Film auch mit rein.
Ja, da muss ich sagen, also das Ganze ist halt so ein faustisches Motiv, ne? Dass er, jetzt haben wir ja doch wir sind jetzt schon eh im Spoilerbereich eigentlich, dass er einen Bund quasi mit dem Teufel geschlossen hat, dadurch dann ist seine Frau gestorben das ist dann so aber im Endeffekt bekommt er auch nicht wirklich, was er will, weil er ja dann auch tragisch untergeht in seinem Ruhm, weil es sind ja alle tot quasi dann am Schluss, außer ihm.
Ja, also jetzt haben wir doch ein bisschen zu viel verraten, aber da, ich glaube, muss man jetzt auch nicht en Detail drauf eingehen. Ich würde halt nur sagen, was ich auch schon in dem Teil, der vorhin vielleicht ein bisschen verzerrt war, dass es halt am Ende ein bisschen so mir zu moralisch war oder ein bisschen zu sehr der erhobene Zeigefinger oder dann so diese, wo der Film einerseits so am Anfang ein bisschen zwischen so ernsthaft und Satire oder Horrorkomödie so sich nicht entscheiden konnte, wurde mir am Schluss zu sehr so eindeutig in der
ja,
Erklärung,
okay,
oder
das,
auch in der
aber ich finde,
Sachen, die dann gezeigt
werden. Ich finde das gar nicht so, weil das ist ja alles nicht real und es gibt sowas nicht in echt. Deswegen kann es, finde ich, auch nicht wirklich ein Lehrstück sein, eine Morality Tale. Also deswegen sehe ich das, deshalb habe ich mich eben auch gefragt, was du meinst mit dem erhobenen Zeigefinger. Es ist halt einfach auch ein bisschen albern, aber ich finde, das passt zu der Campiness von dem Ganzen. Ich muss sagen, es gab so ein paar Sachen, über die ich wirklich lachen musste. Ich musste lachen, als der wird eben auch als, glaube ich, gläubig dargestellt und auch der Sache sehr kritisch gegenüber, die eben dieser Sidekick.
Gas,
als es dann so richtig eskaliert, dass er dann, und das ist dann wirklich einfach ein Zitat vom Exorzisten. Christen, dass er zu dem Kind hingeht, zu der jungen Frau und sagt, the power of Christ compels you, und dann dreht sich auch ihr Kopf rum. Nein, das stimmt gar nicht. Sie tötet ihn, oder der du Dämon tötet ihn, indem er ihm den Kopf verdreht. Und das fand ich einfach sehr lustig. Mhm. Also, das ist so, deswegen, der Film ist nicht wirklich ein krasser Horrorfilm. Mhm. Ich finde, er hat schon sehr lustige Sachen.
Ja, also der hat, Mut zum Trash auch auf jeden Fall. Und da finde ich auch, da ist dieses Campy ging auch gut umschrieben, glaube ich, weil auch oft so dieser Chris 2 und auch dieser Skeptiker alle auch so so sehr trashig inszeniert sind halt auch irgendwie, ne? Das ist so, also man nimmt es dann doch alles nicht zu sehr so ernst. Und ich finde, am Schluss sollte man auf jeden Fall nochmal eine Lanze brechen für den David Delmestchen, weil ich glaube, der hat wirklich sehr lange einfach sich mit sehr vielen Nebenrollen auch immer wieder so einen Namen gemacht. Zuletzt habe ich den auch gesehen, da hatte er, glaube ich, schon mehr so eine Hauptrolle bei The Last Voyage of the Demeter, der ja eigentlich nicht sehr gut ist, sondern Nosferatu, so quasi Verfilmung eines Kapitels aus Nosferatu, da hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Aus Dracula.
Aus Dracula. Und der ist, also da ist er mir auch schon positiv aufgefallen, weil er halt auch so sehr sehr wieder erkennbares Gesicht und so hat, ne? Und sehr witzigerweise auch so ein bisschen, deswegen war ich auch vorhin kurz nicht überrascht, aber auch wieder so bestätigt darin, dass er auch in Twin Peaks in der neuen Staffel mitgespielt hat, weil er auch für mich immer so ein bisschen so mich an den Twin Peaks Hauptdarsteller erinnert hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Ian McLachlan.
Aber genau. Ja, also fand ich von dieser Seite auch eine ganz überzeugende Leistung.
Ja, der ist schon so ein richtig klassischer Charakterdarsteller eigentlich, ne? Also er hat, genau. Der hat aber auch schon einiges an Genrefilmen gemacht, also dann eben glaube so, ich glaube das größte Publikum hat er wahrscheinlich mit den Ant-Man-Filmen erreicht, aber dann auch, er war schon in Dark Knight, aber dann in einer sehr kleinen Rolle, das war seine erste Filmrolle, der war auch in Oppenheimer, aber da war ja jeder männliche Schauspieler irgendwie gefühlt drin, der war in Dune, spielt er ja einen Mentat, glaube ich, auch nur im ersten Teil, dann in wo war er noch drin, was ich mir auf dem Schirm hatte, auch er war auch in Blade Runner drin, und er hat den Bassisten von Queen, John Deacon, gespielt in dem Weird Al Yankovic Biopic Weird, wo Daniel Radcliffe Weird Al spielt, kann ich mir sehr empfehlen, ist auf Netflix, sehr lustig. Aber das hat ja auch nur eine Cameo von einer Szene. Ja, David Delmestchen, sehr, sehr, fand ich auch eben sehr sympathisch. Das war auch so mit einer der Gründe, weswegen ich neugierig auf den Film war, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist doch schön, dass der auch mal mehr machen darf. Wobei der auch so ein bisschen so in den Ant-Man-Filmen so ein Standout ist, weil vor allem der erste Ant-Man-Film hatte diese längere Szene eben mit dieser Erzählung, und da ist der eben auch schwer involviert, ne? Also weil der einer von den Sidekicks eben von Ant-Man. Mhm. Ja. Mhm.
Wie viele Sterne hast du dem Film gegeben?
Ich glaube 3,5. Aber neige sehr zu den halben Sternen. Ich muss mir auch immer die 5 Sterne von Letterboxd. Ja. Also was heißt immer, ich habe es ja jetzt 2 Jahre lang nicht benutzt und versuch's jetzt wieder. Das Sternsystem von Letterboxd muss ich mir auch immer in 10 umrechnen, wobei das dann blöd ist, weil bei 10 will ich dann auch Kommazahlen vergeben, aber wenn du eine Skala von 10 auf halbierst, dann hast du ja das Sternesystem 5 mit halben Sternen, ne? Das ist ja dann quasi 1 bis 10 ganze Zahlen. Mhm. Und dann kann ich irgendwie mal besser sagen, sind das 7 oder 8? So, aber ich finde das schwierig. Also, weil ich oft einen Film, also ich finde den Film selten richtig schlecht, wenn ich rauskomme. Und über Zeit und beim zweiten Mal gucken, glaube ich, kann man besser sagen, so könnte man das besser wirklich einschätzen. Weil Vielleicht würden mich manche Sachen mehr stören oder manche Sachen mehr freuen, wenn ich einen Film ein zweites Mal sehe. Ja, aber ich finde es schon definitiv empfehlenswert. Weswegen ich mir auch überlege, ob ich das vielleicht irgendwie splitte und einfach eine Spoiler-Sequenz an Schluss setze und wir unsere jetzt folgende Unterhaltung dazwischen legen.
ja.
Denn wie am Anfang gesagt, du hast außerdem auf Netflix gestreamt den Film Under the Sun oder Sula Sen oder
Sula Sen.
Ja.
Under Paris.
Under Paris, ja, genau.
Für die US-Amerikaner unter uns, ja.
genau, also
der ist am 5. Juni ist der erst auf Netflix gekommen. Also ich glaube, ich habe den sogar an dem Tag gesehen oder ein paar Tage später, nachdem er erschienen ist, so relativ spontan. Der poppte so auf dem Startscreen auf und dann wurde, ah ja, komm, wenigstens keine Serie, kann ich nicht irgendwie drin versehen. Ich check das jetzt einfach durch. Hat auch nur 101 Minuten, also kann man gut so, kann man gut weggucken.
Der weiße Hai in der Seine, kann man sagen, als Elevator-Pitch, beziehungsweise der weiße Hai bei den Olympischen Spielen. Und es geht irgendwie um ein Triathlon-Event. Und insofern, weil ich mir auch gedacht so, naja, wenn keiner in der Seine ist, dann ist es ja kein Problem, dass da ein Hai ist. Aber ja, es ist natürlich sehr aktuell. Und ich glaube, das ist so, ich weiß halt nicht genau, es wirkt auf mich, die Tatsache, dass es jetzt auch so rechtzeitig vor den Olympischen Spielen rauskommt, so als wäre es halt, es ist halt schon so ein bisschen so ein Exploitation-Film, oder? Das klingt für mich schon trashy.
Ja, ja, ja. Es ist, aber er ist wiederum jetzt, um da wieder so eine Trennung aufzumachen, ist er vor dem Kontext dessen, was er sein könnte, ernsthafter, als er sein müsste. Weil er bringt halt so ein paar Ebenen auch sowas wie so Klimawandel und letzte Generation und so rein. Weil er setzt ein, ich glaube, 5 Jahre vor der eigentlichen Handlung. Die Hauptdarstellerin Sophia ist mit ihren, unter anderem ihren Mann und ihre KollegInnen, so dass die beobachten, die so Haiwanderungen und sind irgendwo auf dem Pazifik auf so einer großen Müllinsel, die sie auch dann so den siebten Kontinent nennen, beobachten dann Haie, die sich da auch in dem Müll so verfangen. Also das wird alles so sehr, sehr dramatisch auch gezeigt. Und dann taucht halt eben ein super Hai, der dann so quasi der weiße Hai ist in dem Film auf und tut sich gütlich an der Mannschaft, die Sophia überlebt und dann hast du halt diesen Zeitsprung und auf einmal kommt raus, dieser Hai ist wieder da. Er ist den ganzen Weg bis zu ihr gewandert. Ich habe befürchtet so, das ist jetzt sowas wie der Hai, er hat sich an sie erinnert und will jetzt auch noch sie fressen. So machen sie es zum Glück nicht. Also er nimmt sich dann doch auch relativ ernst, der Film. Aber es geht halt dann eben darum, so ein bisschen, dass auch der Hai aus dem Grund jetzt in dem, weil Seine ist ja Süßwasser, weil auch wegen dem Klimawandel, wegen dieser ganzen Veränderung hat sich dieser Hai auch so stark verändert, dass er jetzt auf einmal im Süßwasser ist, aber es ihm da eigentlich nicht so gut geht. Und dann kommen junge Umweltaktivistinnen, die sagen, wir sollten eigentlich versuchen, dass wir den wieder zurück ins Meer schicken können. Und dann wird so das Ganze, wie man es auch vom weißen Hai erkennt, so aufgebunden, dass halt die Polizei und die Bürgermeisterin und so und alle wollen halt natürlich direkt mit Waffen loslegen, den Hai so schnell wie möglich töten. Die jungen Aktivistinnen nehmen die Sache in die eigene Hand. Was man dann sagen kann, ist, dass der Film ein sehr, sehr schönes Ende hat. Das würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht verraten, aber es ist auch optisch geht sehr, 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 also endet sehr mit einem sehr interessanten Bild. So. Und hat einige smarte Ideen. Zum Beispiel gibt es auch relativ am Anfang eine Szene, wo so Jungs am Flussufer stehen und nach Müll fischen und aus Versehen so eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg rausangeln, die dann unter großem Polizeiaufgebot entschärft wird. Und diese Situation, dass halt noch etliche Weltkriegsgranaten offenbar in der Seine liegen, die spielt dann auch später in dem Film nochmal eine tragende Rolle. Das ist so ein Detail, was dann ganz am Schluss nochmal so aufgepickt wird, als du schon fast vergessen hast, weil die Polizei natürlich beginnt, auf der Jagd nach dem Hai in die Seine zu feuern. Und naja, man kann sich dann denken, was passiert. Also hat einen ernsthaften Approach, hat aber auch sehr witzige Szenen. Du hast natürlich immer die Folie des Weißen Hais von Jaws vor dir, aber auch charismatische Hauptdarstellerin, charismatische Leute auch so und ja, schönes und ein schöner aktueller Aufhänger durch die Olympischen Spiele 2024, auf die er reell anspielt, ja.
Aber mit fast einem, also natürlich kein Riesenbudget, aber ist bei weitem auch kein Low-Low-Budget-Film mit 19 Millionen Euro.
Sieht auch sehr gut aus, ja. Mhm. Das ist ja auch so dieses HD-Ding. Also der ist so ein Film, wo man wirklich das Gefühl hat, auch wenn man den auch so auf dem Fernsehbildschirm guckt, der ist auch wirklich so, nutzt dieses Netflix-HD-Ding auch.
Ja, ich frage mich gerade, wie groß war wohl das Budget von Late Night with the Devil, das wissen wir, glaube ich, nicht. Was bei Late Night with the Devil, ich hatte es schon bei Red Letter Media gehört, aber habe mich nicht mehr daran erinnert. Aber als ich im Kino saß, es fühlte sich fast an wie ein Scherz, wie viele Produktionsfirmen-Logos am Anfang kamen. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Weil die auch alle.
Ja, da haben wir auch alle gelacht im Publikum, ja.
Ja, mhm. Weil das waren mindestens 10 und die waren halt auch alle so jedes Jahr musste eine kleine Geschichte erzählen, hatte seinen eigenen Sound und so. Also bis auf, ich meine, da war Wild Bunch und IFC am Anfang noch relativ harmlos, dann irgendwie dann noch irgendwie, nee, ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen, aber ist auch im Video von Red Letter Media im Schnelldurchlauf sind sie nochmal da alle drin. Verlinke ich dann. Ja, das war dann so im Wasser der Seine oder Sula Seine oder Under Paris. Du hast noch was anderes Horrormäßiges gesehen. Wie hieß das noch gleich? It Lives Inside.
Ich habe noch gesehen It Lives Inside. Also ich habe mehrere Sachen noch gesehen, unter anderem Five Nights at Freddy's und Buddies, 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 die ich aber alle nicht so überragend gut fand. Da würde ich, die würde ich jetzt nur so name droppen. It Lives Inside hatte ich gesehen als, also da hatte ich den Trailer gesehen auf dem letzten oder vorletzten Fantasy Filmfest oder bei den White Nights so, und da hatte mich irgendwie sehr angesprochen. Und den habe ich jetzt auch kürzlich einfach nochmal so gestreamt. Ist ein Supernatural Horror Film, written and directed by Bishal Dutta. Also hat so ein bisschen so einen indischen Einschlag. Und ist im Prinzip aber eine Coming-of-Age-Geschichte von einem jungen Mädchen, was in einer indischen Familie in den USA aufwächst, eine Schulkameradin hat, die ganze Zeit so ein ganz komisches Einmachglas mit sich rumträgt. Und dann stellt sie heraus, so in diesem Einmachglas ist ein Dämon gefangen. Mhm. Das passiert, was passieren muss. Das kleine Mädchen wird gemobbt, die andere will sie beschützen. Das Glas zerbricht dann irgendwann und der Dämon dreht frei und ist dann so hinter den ganzen Kindern dieser Highschool her. Tatsächlich ist er jetzt so im Nachhinein, also ich habe auch einige sehr vernichtende Kritiken gelesen, so dass man eigentlich auch, wenn man dass dieses ganze indische Setting auch so ein bisschen pastiche-mäßig ist, dass man auch das komplett hätte austauschen können und der Film, der hätte genauso funktioniert.
Ja, aber das ist ja egal.
Das ist ein bisschen wahr.
Ja.
Aber dadurch, dass es halt so auf eine Art und Weise schön inszeniert ist und es geht auch wirklich drum, so Anpassungsschwierigkeiten und auch so, wie will man sich integrieren in einer anderen Gesellschaft? Welche Gebräuche übernimmt man? Welche lehnt man ab? Wie sehr macht man so diese Folklore oder diese Feste, die aus der Familientradition kommen, noch mit? Oder will man da eigentlich von weg? Und sie, die Hauptfigur, steht da immer so genau dazwischen. Und da kommt dann halt dann eben so personifiziert dann auch dieser Dämon, der natürlich auch ein altindischer Dämon irgendwie ist, da rein, der dann das so ein bisschen noch mal so ein bisschen potenziert. Letztlich ist es einfach eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht auch um Verliebtsein. Es geht dann darum, dass irgendwie wie man sich dann so befreit auch von bestimmten Zwängen. Und ich fand ihn dann eigentlich auch recht nett sogar, weil der Trailer wirkte extrem furchterregend. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist jetzt irgendwie so der next big thing, so der nächste schlimme Film, so Hereditary-mäßig oder sowas, aber so ist es eigentlich nicht. Es gibt schon relativ grausame Szenen, Und es ist auch ein bisschen spooky inszeniert, aber es gibt eigentlich wenig so, also so Jumpscares oder so Momente, wo man jetzt wirklich so denkt, hup, wow, was war das denn? Also es ist eher spannend, ist nett und auch, ja, würde auch sagen, schön inszeniert, ja.
Na, ich schaue mal gerade, wo es den gibt. Ja, ich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen albern, das vorzuwerfen, weil wenn ein indischstämmiger oder eine indischstämmige Filmemacherin irgendwie persönliche Erfahrungen so benutzt, wie kann das dann unser, also dass dann irgendwie weiße Leute sagen, ja, das ist aber jetzt nicht indisch genug, oder das ist ja irgendwie austauschbar, dann denke ich mir auch so, ja, also, aber hätte jetzt der oder die indische Filmemacherin, ich weiß nämlich nicht genau, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder Bishal Dutta, also finde ich irgendwie auf jeden Fall albern. Also der Film hat aber auch so, es ist, könnte auch eine non-binäre Person sein. Ich weiß, ist ein R. Okay. Der Film ist auf jeden Fall im Streaming zu sehen, aber nirgendwo Flatrate-mäßig, aber ist bei Prime zum Beispiel auch für 4 € zu leihen oder überall anders für den gleichen Einheitspreis. Wenn man den Film suchen möchte. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass der auch früher oder später irgendwo landet. Aber er ist jetzt noch quasi in dem Fenster, wo er noch zum Video on Demand nur zu sehen ist. Das war über Pop Folge 160. Wir brechen praktisch hier mitten in unserer Unterhaltung ab und versetzen sie in der nächsten Folge fort. Dann werden wir noch sprechen über den Film All of Us Strangers, der aktuell inzwischen auf Disney Plus zu sehen ist. Wir sprechen aber auch noch über Furiosa, Mad Max Saga und über Challengers. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.